Kilohelden, der Podcast. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Zusammen haben sie über 100 Kilo verloren. Hier sind Sören Bauer und Tietje Mühlenberg.
Mit einer neuen Folge Kilohelden. Hier sind Sören Bauer
und Tietje Mierendorf.
Heute möchten wir mit euch sprechen darüber, wie sich das Gewicht auf die Seele auswirkt. Drückt das Gewicht auf die Seele? Sind das wirklich buchstäblich die Kilos, die auf unsere Stimmung drücken? Und natürlich auch die Frage, wie können wir uns damit befreien? Oder davon befreien vielmehr. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich eigentlich auch in meinen dicken Zeiten immer als einen glücklichen Menschen bezeichnet und kann jetzt auch nicht sagen, dass ich besonders ja unglücklich oder depressiv gewesen wäre. Eigentlich fühlte ich mich immer wohl, aber im Rückblick muss ich dann doch sagen, eigentlich habe ich mich ziemlich selbst belogen, ehrlich gesagt. Ich habe auch natürlich nicht immer dran gedacht, aber wenn immer ich das Gefühl hatte, dass ich Trost brauche, habe ich zu essen gegriffen. Und es war eben auch ganz oft die Situation, dass ich diesen Trost eben dann brauchte, wenn ich dachte, oh mein Gott, ich sehe dick und hässlich aus.
Ja, wobei die entscheidende Frage Henne-Ei eigentlich hier ist. Das heißt, fängt man an mehr zu essen, weil schon irgendwas auf der Seele drückt? Also meine Therapeutin hatte zu mir gesagt, nachdem ich abgenommen hatte, naja, du brauchst halt kein dickes Fell mehr. Kennen ja alle diesen schönen Spruch, du brauchst genau. Ein dickes Fell. Ja. Und vielleicht ist es ja auch, dass man, wenn man sowieso schon irgendwas auf der Seele drückt, was einen belastet und man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dann sucht man sich Trost im Essen, weil Essen bringt ja auch Glückshormone, insbesondere die Dinge, die dick machen, wie Süßigkeiten, Fett und so weiter. Das schmeckt ja nun mal am besten. Und deswegen ist da mehr die Frage, was ist zuerst da?
Ich glaube, es ist ein erlerntes Verhaltensmuster, dass man erst lernt, dass Süßigkeiten eigentlich immer für einen da sind. Essen ist ja immer parat. Also selbst wenn man einsam ist oder so, ist Essen ja irgendwie immer zugänglich. Im Gegensatz zu Freunden oder Familie, keine Ahnung. Und sowas zumindest bei mir. Ich habe gemerkt, okay, Schokolade bringt mir gute Gefühle. Also esse ich viel davon, ergo nehme ich davon zu.
Ja, also damit sind wir wieder bei dem, was wir auch schon bei anderen Folgen gesagt haben. Es ist vielleicht auch eine Frage der Einstellung und erlerntes Verhalten. Du hast vollkommen recht, theoretisch ist Essen immer verfügbar, zumindest hier in der westlichen Welt, weil Supermärkte haben ja auch, zumindest hier in Hamburg, bis 23 Uhr auf. Das heißt, selbst wenn dein Supermarktvorrat alle ist, kannst du im Supermarkt neu besorgen. Und wenn der schon zu hat, gibt es immer noch die Tankstelle, die Tag und Nacht auf hat. Also richtig. Essen ist immer zugänglich.
Und immer mehr auch Automatenläden, wo genau. Man hingehen kann.
Genau so ist es. So, die Frage, die sich aber bei mir dann automatisch auch stellt, ist, weil du es eben sagtest, aber Freunde sind doch eigentlich auch immer zugänglich.
Also würde ich jetzt nicht unbedingt so für jeden unterschreiben, weil viele übergewichtige Menschen auch durchaus einsam sind. Das, also bei mir war es zum Glück nie der Fall, ehrlich gesagt. Aber ich habe viel durch Zuschriften erfahren von Leuten, die sehr, sehr einsam sind.
Sind die einsam, weil sie dick sind oder waren sie einsam schon vorher und sind dadurch dick geworden? Das ist, glaube ich, eine Frage.
Ich glaube, das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte. Das kann sich natürlich gegenseitig befruchten ein Stück weit, aber was ich mitbekommen habe, ist das eine wechselseitige Geschichte.
Ja. Ist das vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit dem Alkohol? Also in Gesellschaft trinkst du und wenn du anfängst, immer nur noch zu trinken, weil du vielleicht zu viel Gesellschaft hast, wirst du wieder einsam, weil du Alkoholiker wirst.
Ja, möglicherweise, ja. Also ohne das jetzt gegeneinander aufwiegen zu wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass da zumindest in der Mechanik eine gewisse Vergleichbarkeit ist.
Ja, auf jeden Fall sind wir beide uns einig, dass natürlich Gewicht Auswirkungen auf die Seele, auf die Gefühle hat und dass man aufpassen muss, dass man nicht in eine Zwickmühle kommt, weil wenn man sich schlecht fühlt, man isst und man wird dann vielleicht noch übergewichtiger, völlig unabhängig vom gesundheitlichen Aspekt, kommen dann halt Ausgrenzungen, weil auch das kenne ich natürlich, dass man im Vorbeigehen mitkriegt, wie Leute dann so, oh, ist der fett. Oder ja, wenn man was isst, ne, als dicker Mensch was isst. Ich ertappe mich natürlich auch manchmal bei den Gedanken, wenn ich einen sehr übergewichtigen Menschen sehe und der beißt herzhaft in einen Burger rein, dass ich auch unangenehme Gedanken kriege. Und das ist natürlich etwas, was man überall hat. Und das werden wir leider nicht beenden können, dass diese Gedanken da sind. Und insoweit stellt sich natürlich die Frage, wie kann man sich davon befreien, dass das auf der Seele brennt, wenn man sowas mitbekommt.
Naja, bei uns selbst können wir ja natürlich schon die Gedanken beenden. Also das haben wir schon im Griff, was wir dann darüber denken. Und ich glaube, es ist ein erster guter Schritt ist ja schon mal die Bewusstmachung, dass man diese Gedanken hat. Insofern ist das ja schon mal ein guter Weg.
Ja, was du meinst jetzt, was mich angeht, dass ich das bei anderen merke. Da hast du natürlich vollkommen recht. Auf der anderen Seite, ich meinte halt, wir werden es nicht in Deutschland, Hamburg oder sonst was beenden können. Also ist ja viel wichtiger, lässt man sich davon beeinflussen oder nicht? Oder wird man sich vielleicht einfach bewusst, was man alles Tolles hat? Weil das Gewicht ist ja nur eins. Also ich meine, hohes Gewicht hat natürlich auch gewisse Vorteile. Man wirkt immer gemütlich, man wirkt immer freundlicher. Also ja. Ich habe noch nie einen dicken Menschen gesehen, oder? Ich will jetzt gerade nicht, glaube nicht, wo ich der Meinung war, oh, der sieht aber total unangenehm aus im Sinne von unsympathisch. Also ein dicker Mensch wirkt immer sympathisch.
Ja, in der Masse. Oh Gott, haha, lustiges Wortspiel. Schon, ja, aber ich habe auch Einzelfälle erlebt, wo ich dachte so, wow, du bist aber nicht nett. Aber es ist ja das Problem auch beim Übergewicht, dass immer alles dann letztlich, egal ob du dich jetzt mega fröhlich verhältst oder ob du unsympathisch wirkst, wird es ja immer auf das Übergewicht beschränkt. Du wirst ja immer wieder reduziert auf das Übergewicht. Wie bei anderen Sachen ja auch. Ach, der verhält sich nur so, das liegt bestimmt daran, dass er nur ein Bein hat und das jetzt irgendwie kompensieren muss. Oh, es liegt daran, sie sitzt im Rollstuhl und deswegen hat sie diesen Komplex und darum hat sie jetzt schlechte Laune. Es wird ja immer irgendwie dann auf diese Besonderheit zurückgeführt, sei es jetzt eben, wie gesagt, Übergewicht oder ein anderes Defizit, das vielleicht da ist.
Gut, das liegt natürlich daran, dass wir Menschen immer dazu neigen, etwa eine Erklärung zu suchen. Und da es sehr komplex ist, suchen wir das Naheliegendste, wie du schon sagst.
Das ist der einfachste Weg, ja.
Genau, wer schlechte Laune hat und im Rollstuhl sitzt, naja, er hat schlechte Laune, weil er im Rollstuhl sitzt. So nach dem Motto.
Nein, er hat schlechte Laune, weil er gerade vom Finanzamt einen Brief bekommen hat, genau. Dass er 30.000 Euro nachzahlen muss.
Aber das siehst du ja nicht, außer er zeigt dir diesen Brief und sagt, ich habe gerade schlechte Laune, weil ich eine Nachricht vom Finanzamt bekommen habe. Und deswegen das Offensichtliche, das ist genauso. Ja, auch bei sehr, sehr dünnen Menschen, die vergrämt wirken, da hast du ja auch das Umgekehrte, dass man sagt, naja, das ist ja ein Hungerhaken und deswegen ist die wahrscheinlich so vergrämt, ne? Oder der. Ja, ich glaube, das liegt einfach in der Natur und ich glaube, entscheidend ist, wie gehe ich mit solchen Dingen selber um? Weil verändern kann man es nicht. Also,
ja, aber man hast kennt ja, es. Ja, entschuldige.
Kein Problem. Du hast ja mitbekommen, ich habe mir meine Haare ein bisschen blondiert, ne? So, und die einen sagen, oh, das sieht total gut aus und andere, oh, guck dir mal den Typen an, jetzt denkt er mit seinem Alter, muss er sich noch die Haare blondieren, ist der völlig bescheuert oder was? So, also das heißt, wir müssen uns vielleicht einfach frei davon machen, was andere Menschen darüber denken oder tun und uns einfach komplett aufs Ich konzentrieren und dann können wir uns davon befreien, ob etwas auf der Seele drückt. Du hattest hier im Vorgespräch schon das Thema Frauenmagazine und ein Idealbild angesprochen. Also da haben wir Männer das vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil die meisten Frauen, die ich kenne, die achten in der Partnerwahl nicht primär auf die Optik.
In diese Richtung, ja, aber auch umgekehrt. Also ich glaube auch Frauen erliegen da wirklich einem Vorurteil uns Männern gegenüber. Natürlich gibt es einen ersten Eindruck, den man hat, wenn man denkt so, oh, die sieht aber toll aus. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich die zur Partnerin haben möchte. Dass ich die jetzt auserwähle, weil sie 90, 60, 90, blonde Haare, was weiß ich, das ist ja alles ein Klischee.
Ich glaube, Leonardo DiCaprio macht das schon so, ne?
Ja, das mag also, sein.
Bei dem ist ja noch das Alter auch mit entscheiden, ne?
Aber da ist ja die Frage, möchte man dann so einen Partner überhaupt haben? Also ich glaube, die Frauen machen sich viel zu viel Gedanken, was das Äußerliche angeht und behaupten ja immer, wir Männer würden ja dafür sorgen, dass dieser ganze Schönheitswahn entsteht. Und dann frage ich mich aber, ja gut, ihr beschwert euch, dass auf den Titelbildern oder auf den Titelseiten der Magazine immer die gleichen Frauentypen sind, immer schlank und blond und so weiter und so fort. Gut, hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Aber letztlich sind es doch nicht die Männer, die diese Magazine kaufen und wo der Anreiz geschaffen werden soll, dieses Magazin jetzt da mitzunehmen. Darum finde ich diese Argumentation immer so ein bisschen merkwürdig. Und Männer, glaube ich, stehen auch einfach, mir geht es zumindest so, auf Menschen. Naja, man heiratet ja die Seele und das Herz und nicht irgendwie das Äußere, oder? Oder liege ich da völlig falsch? Ich meine, natürlich gibt es ja Äußerlichkeiten, die man, habe ich ja eben schon gesagt, die man vielleicht attraktiv findet, aber letztlich ist das doch nicht ausschlaggebend, um eine Beziehung einzugehen, oder?
denke, was die Optik angeht, gibt es verschiedene Aspekte. Es gibt einmal den, ich sag mal, Allgemeingeschmack, dass du, keine Ahnung, sagst, aufgrund der Haarfarbe, blonde Frauen wirken erstmal attraktiver, weil es vielleicht nicht so viele blonde Frauen mehr gibt oder was weiß ich. Und das ist so ein Allgemeingeschmack, das ist so wie auch bei der Modelauswahl. Dann gibt es die individuellen Punkte, das merke ich bei mir immer wieder, dass ich gewisse Attribute, optische Attribute bei Menschen, zählt unabhängig von der Auswahl der Partnerwahl auch bei Männern, wo ich denke, oh, das finde ich attraktiv, das finde ich sympathisch, spricht mich an. Das sind sehr individuelle Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht so unbedingt empfinden oder sagen, was, das findest du schön, das finde ich gerade nicht schön. Und im Endeffekt hast du natürlich vollkommen recht, das sind die Attribute, wie wir uns kennenlernen, womit eine Sympathie rüberkommt. Und in einer Beziehung geht es natürlich nicht mehr um die Optik primär. Klar, du möchtest nicht morgens neben jemanden wach werden, wo du dich von der Optik her erschreckst und denkst, oh Gott, wo bin ich ja gerade gelandet?
Meine Frau kommt trotzdem jeden Morgen damit klar.
Dass sie sich bei dir erschreckt, meinst du?
Ja, eben, genau das meine ich. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie dann immer zur anderen Seite aufwacht. Ja. Vielleicht hat ihr Körper sich da schon automatisiert, dass er diesen Schock morgens nicht haben möchte. Dann ist sie mal von mir abgewandt, dass sie dann aufwacht.
Genau, aber natürlich ist es so, es geht um die inneren Werte. Und das ist vielleicht auch etwas, wo wir uns selber mal wieder, wir reden ja davon, wie befreien wir uns davon, wie wir uns selber nochmal definieren. Ja, wir werden von Äußeren, auch soziale Netzwerke spielen da eine Rolle. Wenn du dir anguckst bei Instagram und Co., geht es eigentlich nur noch darum, wie siehst du aus? Lade ein Bild von dir hoch. Also das heißt, ja, der eigentlich angeborene leichte Narzissmus, den wir alle mit uns rumtragen, der wird gerade massiv getriggert und gefördert, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jeden Tag ein Foto von uns machen und toll aussehen, mit Photoshop bearbeiten und die Realität verändern, weil wir nur dann Anerkennung bekommen. Und das, glaube ich, hat sich massiv verschlechtert, also verändert zum Negativen in den letzten Jahren durch soziale Netzwerke. Und davon, glaube ich, müssen wir uns auch freimachen. Ich hatte jetzt neulich ja auch gepostet ein Foto von mir auf dem Fahrrad. Und das habe ich mir natürlich dann nach dem Posting nochmal genauer angeguckt und dachte, oh Gott, ich sehe alt aus. Ich sehe aus, als wenn die Haut hängt und alles Mögliche.
Und ich kenne das Bild ja. Ich habe das ja gesehen und auch geliked. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht so empfunden.
Nein, ich habe ehrlich gesagt sogar überlegt, ob ich den Post wieder lösche, ne, weil als ich mir das genau angeguckt habe, habe ich gedacht, mein Gott, sehe ich scheiße aus.
Überhaupt nicht. Aber es ist so lustig, diese Selbstwahrnehmung dann, ne? Die dann aber vielleicht auch im Vergleich zu Insta, zu anderen Insta-Fotos, die du dann unmittelbar vorher gesehen hast, gezogen wird. Und dann dich vergleichst mit, keine Ahnung, irgendwelchen Modeltypen oder sowas.
Ja, und ich habe es ja bestehen lassen, das Foto, weil ich mir einfach gedacht habe, ist mir eigentlich völlig egal, wie Leute das sehen, wie ich aussehe, weil entscheidend ist ja nur eins. Also es gibt immer nur einen Menschen, für den ich alles mache. Und das bin ich selber.
So sieht's aus.
So, und dessen müssen wir uns stärker bewusst werden. Es ist völlig egal, ob jemand anders sagt, ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu hellhaarig oder zu dunkelhaarig. Es ist völlig egal. Entscheidend ist, wenn ich selber im Spiegel gucke, was sehe ich da?
Ja.
Sehe ich da einen gemütlichen Dicken, womit ich glücklich bin? Oder sehe ich da einen Schlanken? Oder sehe ich da jemanden, der untergewichtig ist und fühle ich mich damit wohl? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Und was alle anderen sagen, ist völlig egal. Und wenn wir uns das angewöhnen und vielleicht, ich habe das ein bisschen ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert, dass ich so in den Spiegel gucke und so laut mir mal sage, hey, du bist schon ein geiler Typ. So, und je häufiger du das machst, umso mehr kriegst du auch das Mindset dazu, dass du dich auch so fühlst. Und wenn du dich so fühlst, gehst du natürlich auch ganz anders raus. Und wenn du anders rausgehst, dann wirst du auch nicht mehr so wahrgenommen. Ich meine, guck dir Danny DeVito an. Ne? Danny DeVito ist klein und dick und trotzdem ist der klasse und jeder mag ihn, ne? Und er wird eigentlich nicht darüber definiert oder er wird auch nicht gehandelt, dass er klein und dick ist.
Glaube ich. Ist ja immer die Frage, auf wie man eben damit umgeht. Also mit Hänseleien hatte ich ehrlich gesagt aber auch nicht viel zu tun. Es gab immer wieder mal von wirklich fremden Leuten irgendwelche Kommentare, aber nie irgendwie von Leuten, mit denen ich zu tun hatte oder mit denen ich zu tun hatte. In der Schule hatte ich nie groß mit Hänseleien zu tun. Ja. Lag vielleicht auch an meiner Körpergröße.
Ich wollte gerade sagen, Titi, du bist aber so groß und kräftig. Die haben gedacht, wenn du einmal ausholst, dann fliegen sie bis Polen rüber oder sowas.
Ich habe mich noch nie geprügelt. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Nein, brauchtest du auch nicht, weil jeder denkt, okay, wenn der zuschlägt, dann ist nichts mehr da. Ich will mich nicht mit dem prügeln.
Mag sein, ich will es aber auch gar nicht ausprobieren.
Nein.
Aber gut, aber ich möchte mal auf den Punkt zurückkommen. Es ist ja, man kann ja von 1000 Leuten geliebt werden. Und ich habe das ja wirklich ganz plastisch immer wieder mal gehabt, dieses Beispiel, dass ich irgendwo auf der Bühne stehe, im Musical zum Beispiel, und da irgendwie 1000, 2000 Leute applaudieren, yeah, super, und man kriegt dann auch noch Schreiben und Autogrammwünsche und so weiter und so fort. Und einer ist dabei, der in der ersten Reihe sitzt und dich anguckt die ganze Zeit und mit dem Kopf schüttelt und dann so, ach du Scheiße, und du denkst so, wie kann ich diesen einen Menschen glücklich machen? Was findet er an mir so blöd? Und ich hatte das auch mal, da habe ich einen Vortrag gehalten über meinen Weg, über meine Gewichtsreduktion, und bekam dann nur positive Resonanz. Und da war dieser eine Typ, genau in der ersten Reihe, der da mit verkniffenem Gesicht saß. Und ich dachte, das kann nicht angehen. Ich habe da immer wieder hingucken müssen. Da dachte ich, was hat er? Warum geht er denn nicht? Warum haut er nicht ab, wenn das nicht zu ihm ist? Und da kam er dann nach dem Vortrag zu mir und hat gesagt, du hast mir so einen Spiegel vorgehalten. Mein ganzes Leben lief wie ein Film vor meinem inneren Auge ab. Und vielen, vielen Dank. Das hat mir so viel bedeutet. Und ich habe mir den ganzen Abend den Kopf gemacht, was hat der Typ gegen mich?
Wow.
Total strange, wie wir das manchmal von außen auch wahrnehmen.
Ja.
Das heißt, was ich damit sagen will, ist, oftmals ist auch einfach diese Erwartungshaltung bei uns selbst, dass wir denken, oh, die anderen finden mich bestimmt doof, weil ich dick bin. Und darum verhalten die sich so, also setze ich zu meinem Schutz ein unfreundliches Gesicht auf, um denen zu zeigen, ja, ich finde dich auch doof und so wirklich unsympathisch und werde ausgegrenzt. Nur mal so als Gedanken. Kann
das
passieren.
Stimmt. Das stimmt. Selbsterfüllende Prophezeiung. Meine Tochter hat mir neulich, die beschäftigt sich mit ganz lustigen Dingen. Also ich glaube, ich hatte schon mal bei einer anderen Folge erwähnt, dass viele unserer Gespräche beginnen mit, wusstest du eigentlich das? sie hat mir neulich mal wieder ein schönes, wusstest du eigentlich das erzählt? Und zwar, dass statistisch 1% der Menschheit dich gut findet. Automatisch.
Ohne dass man irgendwas dafür tun muss.
So sieht's aus. Einfach 1% findet dich gut. Und dann haben wir diesen Gedanken weitergespielt. Wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie so 8 Milliarden Menschen auf der Welt. 1% davon sind 80 Millionen. Das ist einmal komplett Deutschland.
Ja. Das ist doch cool.
Ja, überleg mal, komplett Deutschland, also natürlich sind diese 1% jetzt überall auf der Welt verteilt, aber komplett Deutschland würde dich lieben und, keine Ahnung, mit dir Beziehung haben wollen oder sonst irgendwas.
Aber Sören, bei uns ist das doch genauso.
Bei dir.
Ganz no? Deutschland will mich.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
In your dreams.
Ich finde, aber ich habe darüber nachgedacht und ich fand diesen Gedanken so wahnsinnig spannend. Und dass man generell, auch von mir jetzt ein, wusstest du, dass 80% unserer täglichen Gedanken alle negativ sind?
80%,
ja.
Das ist heftig.
Wir denken alle, also auch das ist neurologisch wohl bewiesen, habe ich gehört, dass wir uns unglaublich mit negativen Dingen beschäftigen. Und ich fand diesen Ansatzpunkt von meiner Tochter, ja, übrigens danke Larry, unglaublich toll. Das hat mir so viel bedeutet, da habe ich echt drüber nachgedacht. Wow, 1%, 80 Millionen Menschen, brauchst du ja eigentlich nur einen, also für eine Partnerschaft oder sowas. Und du hast eine Auswahl von 80 Millionen weltweit.
Ja, aber weltweit, dann ist ja die Frage irgendwie.
Ja, nee, aber.
Wie kriegst du die Nummern?
Ja,
Telefonnummern, Sören.
Ja, Telefonnummern. Ja, ich habe schon verstanden, welche Nummer du meintest. Ja,
ich
hab
dich aber auch schon verstanden, ich weiß, wie du tickst.
Ja. Ich fand diesen Gedanken trotzdem so wahnsinnig hilfreich. Immer wieder, wenn man sich die Frage stellt, Mensch, man fühlt sich alleine oder sonst was. Nein, du bist nicht alleine, weil 1% findet dich irgendwo gut. Und mag natürlich sein, dass jetzt genau dieses 1% in Amerika lebt und du bist in Deutschland. Das ist vielleicht schade, aber auch das ist von der Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Ich meine, wir haben hier in Hamburg, was haben wir, 2 Millionen? 2,7
ja,
Millionen?
Knapp unter 2, ja.
Ja, so Einwohner. Und kennst du jeden Hamburger?
Nein.
Nein, ich auch nicht. So, also das heißt, wir denken immer, wir kennen so viel, weil wir uns so in unserer Bubble aufhalten. Aber selbst hier beim täglichen Supermarkt sind ja immer wieder Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und insoweit dürfen wir uns einfach damit beschäftigen, Ja, nein, es gibt genug Menschen, die uns gut finden, egal ob wir dick, dünn oder sonst was sind. Mhm. Und wir sollten uns nicht mit diesen negativen Gedanken, so wie du sagst, der Erste in der Reihe, unabhängig davon, dass der ja gar nicht so negativ war, das war ja nur deine Wahrnehmung. Ja. Aber du hast ja, ich fand das so lustig, als du es eben sagtest, da ist denn der eine. Ich kenne das natürlich auch. Es gibt so den einen Menschen in der Gruppe, wo du merkst, der mag dich nicht. Ne?
Ja.
Ob das nun echt ist oder wenn du das nur glaubst. Und man konzentriert sich auf den. Und damit sind wir wieder bei diesen, du konzentrierst dich auf das Negative. Scheiß doch auf den einen oder der einen, die dich nicht leiden kann. Und eliminiere sie aus deinem Leben und konzentriere dich auf die, die dich gut finden.
Richtig, ja.
So, das wäre zum Beispiel ein Anfang, um die Seele sich davon zu befreien. Weil ich glaube, wie Gewicht auf der Seele drückt, müssen wir einfach trennen. Nicht das Gewicht drückt auf die Seele, sondern was wir darüber denken, drückt auf der Seele.
Und da finde ich interessant, das war ja aus meiner eigenen Erfahrung auch heraus, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich brauche diesen Panzer nicht mehr um mich herum. Dieses dicke Fell.
Ja.
Genau. Das ist interessant. Weil ich dann auch gespürt habe, mit weniger Fett auf den Rippen spüre ich das Leben intensiver. Mit all seinen Vorteilen und auch seinen Nachteilen. Alles ist viel intensiver.
Da hast du recht. Im Winter, ich friere jetzt immer. Früher habe ich nie gefroren. Ich brauche immer dicke Jacken.
Du bist auch so der Emo, ne? Du weißt genau, was ich meine. Du lässt dich voll auf meine emotionale Ebene ein. Ne? Das ist ein Traum.
Meintest du das etwa nicht?
Kannst ja nochmal zurückspulen. Ja,
genau. Würde so, aber auch im Sommer. Also im Sommer ist es vorteilhaft, weil ich schwitze nicht mehr so viel.
Ja.
So, also deswegen hast du vollkommen gesagt, das ist deine Vor- und Nachteile. Die Frage ist natürlich immer nur, wie gehst du damit um? Und ich glaube, das ist das wirklich entscheidende Beispiel Danny DeVito. Es gibt auch andere Beispiele, wo sich kein Mensch Gedanken macht, ob die übergewichtig sind, und weil die selber sich nicht darüber Gedanken machen. Und es heißt ja auch nicht, dass das unattraktiv ist. Wenn du dir Sumo-Ringer anguckst, ja, in Asien, die müssen ja dick sein für ihren Sport und die sind unglaublich begehrt, die gelten als hochattraktiv mit dieser Figur. Und in früheren Zeiten, wir kennen den schönen Begriff Wohlstandsbauch, der kommt ja daher, dicke Menschen haben es gut im Leben, weil sie ja genug zu essen haben in der heutigen Zeit, wo Essen permanent verfügbar ist.
Gut, das war ja so ein Nachkriegsphänomen.
Nein, das ist kein Nachkriegsphänomen. Das ist auch im 17. Jahrhundert schon, im 16. Jahrhundert so gewesen. Weil wenn du den ganzen Tag auf dem Feld bist oder wenn du durch die Landschaft düst, du hast ja nicht immer Essen bekommen.
Ja, das stimmt.
So, aber wenn du adlig warst oder einen Bauernhof groß betrieben hast, gab es immer zu essen. Also hast du einen Wohlstandsbauch gehabt, weil es dir gut ging. Und deswegen war das attraktiv, weil wenn du dir selber einen Bauch anfressen kannst, dann kannst du auch deine Kinder, deine Frau, dein Umfeld, kannst du alle miternähren. Es geht ja, du weißt ja, dass ich immer in dieser Säbelzahntiger-Schiene denke, wie war es zu Zeiten in der Steinzeit. Der Stärkste konnte alle ernähren. So, und dieser Ausdruck von Stärke, der hat sich verändert. Und heute ist es halt die Intelligenz und nicht mehr die körperliche Stärke, die relevant ist.
Aber man muss sich ja auch mal vor Augen halten, dass jetzt, wenn du das 17. Jahrhundert ansprichst, dass da einfach das Übergewicht nochmal ein ganz anderes war als heute. Also es hat ja jetzt mittlerweile Ausmaße angenommen, die ja noch in keinem anderen Jahrhundert zuvor so heftig waren wie jetzt. Muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Also Übergewicht war ja vor 50 Jahren noch eine ganz andere Geschichte als heute.
Da hast du vollkommen recht. Und woran liegt das?
Ich glaube, das liegt an der Industrialisierung unseres Essens, dass wir uns weniger bewegen.
Richtig.
Dass wir verarbeitete Lebensmittel haben mit kurzkettigen Kohlenhydraten, mit sitzenden Tätigkeiten, dass wir insgesamt viel weniger uns bewegen.
Genau. Also schlechte Lebensmittel, die gut schmecken, sind viel günstiger als wichtige und wertvolle Lebensmittel, die vielleicht ein Tick weniger gut schmecken. Wobei das auch immer eine Einstellungssache ist. Also ich habe früher die Erdbeeren, die wir hier auf dem Tisch haben, die hätte ich immer gezuckert. Ne?
Ja.
Und das mache ich nicht mehr. Und sie schmecken mir total gut. Also manchmal sind mir so schon zu süß.
Ja, weil unsere Geschmacksrezeptoren ja auch mittlerweile auf diesen extremen Zuckeranteil trainiert sind.
Genau.
Wenn wir mal lernen, also ich habe ja damals diesen Zuckerentzug gemacht und danach hat alles plötzlich so intensiv geschmeckt. Mhm. Und wenn wir uns das mal wieder antrainieren und lernen, Lebensmittel in ihrem ursprünglichen Aroma und Geschmack zu konsumieren, dann sind das Geschmacksexplosionen. Ich habe dann mal wieder so ein Stück Schokolade irgendwann gegessen und dachte so, was passiert denn da in meinem Mund? Mhm. Viel zu süß, viel zu extrem. Wie kann ich sowas nur gegessen haben die ganze Zeit?
Lustig, dass du sagst. Also ich habe ja früher mal Apfelschorle getrunken und inzwischen muss ich die Apfelschorle noch verdünnen, weil sie mir viel zu süß ist.
Ja, und da müssen wir halt wieder hinkommen. Das, ich war auch völlig überrascht, dass das einen Paprika-Geschmack hat. Das schmeckt doch sonst normalerweise nach gar nichts.
Hast du das jetzt mit der Gurke verwechselt, die ein bisschen wässrig nur schmeckt?
Nein. Aber mit dir möchte ich eigentlich gar nicht mehr über Gurken sprechen. Das ist schon mal so bös daneben gegangen mit dir.
Da hast du recht. Also das heißt, das ganze Thema der Psyche hat sehr viel auch damit zu tun, wie man selber damit umgeht. Lässt man sich stigmatisieren, dann wird man stigmatisiert. Lässt man sich mobben, dann wird man gemobbt. Und das mag jetzt so einfach klingen, aber die entscheidende Frage ist tatsächlich, lasse ich Dinge an mich ran? Und du hast es ja eben schon gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich will die Leute von mir fernhalten und guck unhöflich, ich guck grimmig, dann kriege ich auch kein Lächeln im Regelfall. Mhm. Und ich habe das selber mal ausprobiert auf der Straße, oder gewichtsunabhängig. Wenn du mir dann lächeln, dass du den Leuten hingehst, dann lächeln die Leute zurück. Oder du kennst ja auch den lieben Hinnerk Baumgarten, ne? Wenn ich mit denen mal abends irgendwo unterwegs bin, der grüßt immer jeden.
Ja. Ja?
So. Und alle grüßen zurück. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ihn nicht alle aus dem Fernsehen kennen.
Er wollte die gegenüber nur so tun.
Nein. Er macht das ganz charmant und die Leute grüßen alle zurück. Also das heißt, was du gibst, bekommst du zurück.
Auf jeden Fall. Aber ganz so einfach würde ich es mir beim Mobbing auf keinen Fall machen. Weil Mobbing an sich nochmal ein so spezielles Thema ist. Und es ist auch ein tiefgehendes Feld. Also ich bin immer so ein bisschen sehr vorsichtig mit dem Begriff Mobbing, weil der einfach so sehr schnell benutzt wird als Begriff. Aber es ist schon ein komplexes Ding, was weitreichende Konsequenzen hat.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Und das ist einfach viel zu komplex. Und man muss ja auch mal sehen, welche Hintergründe hat das und so weiter. Also sind die Leute im Prinzip neidisch auf einen und mobben einen deswegen, weil sie neidisch sind oder weil sie ihren Frust loswerden oder sonst was. Also das wird man natürlich damit nicht mit wegkriegen. Aber auf der anderen Seite, man kann nur zum Opfer werden, wenn man es zulässt. Das will ich damit sagen. Also das ist genauso, wenn du jetzt, gut, bei deiner Figur wird es trotzdem schwierig sein, also was deine Größe angeht, aber wenn du jetzt nachts durch die Straßen gehst und so zusammengezuckt gehst und ängstlich dich immer umguckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch überfallen wirst, wesentlich höher, als wenn du kerzengerade selbstbewusst durch die Straße gehst.
Ja, aber ich bin da trotzdem sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff. Also zu sagen, du wirst nur dann zum Mobbing-Opfer, wenn du es zulässt. Das möchte ich so nicht stehen lassen.
Das musst du so auch nicht stehen lassen. Und das ist auch nicht das, was ich damit sagen wollte. Also ich wollte von Wahrscheinlichkeiten sprechen, weil du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du da ja auch ein paar Sachen schon so mitbekommen hast. Natürlich hat das mit viel, viel mehr zu tun, wie du Mobbing-Opfer wirst. Also du kannst super nett und erfolgreich sein und kannst trotzdem mal ein Opfer werden. Gestern habe ich irgendwie eine Bild-Zeitung gelesen. Da ist eine junge Frau, die sich für Tierschutz einsetzt in Amerika, eine YouTuberin oder sowas, eine Influencerin, die Millionen Follower hat, die sich jetzt das Leben genommen hat, weil sie so gehatet wurde. Furchtbar. Von irgendwelchen Leuten und damit nicht mehr klargekommen ist. Und der hat ja nur was Gutes gewollt. Und das Mobbing im Netz ist ja auch so einfach, weil sich die Menschen einfach keine Gedanken mehr über Konsequenzen machen. Also wir sind in einer so komplexen Welt, dass es teilweise auch schwierig ist, darüber nachzudenken, welche Konsequenz etwas hat.
Ja, das ist richtig. Und das ist natürlich in der Anonymität des Netzes auch irrsinnig einfach, sich irgendein Opfer auszusuchen, auf das Opfer zu schießen. Und der Vorgang des Mobbens sagt ja viel, viel mehr über die Mobbenden aus als über die Mobbingopfer selbst.
Natürlich.
Und wir müssen einfach begreifen, dass wir uns von sozialen Medien, vom Internet und so weiter wieder viel mehr lösen müssen, weil das einfach so gefährlich ist. Es ist eine virtuelle Welt, die Vergleiche anstellt und wir vergleichen uns nun mal mit anderen, ob wir wollen oder nicht, natürlich, die wir im Internet sehen. Wir nehmen das ernst, was virtuell auf uns eindrischt. Und es werden Meinungen gebildet übers Internet, über soziale Medien, die alle zur Realität werden. Realität, die mündet in Suiziden, wie du es eben beschrieben hast, oder eben realen Vergleichen oder eben, dass die Leute ihre Mistgabeln irgendwann wieder rausholen und wieder politische Verhältnisse bekommen, die wir alle nicht wollen.
Nein, da hast du vollkommen recht und das ist vielleicht auch eine der Dinge, die mir zumindest Sorgen machen, was die KI angeht. Die KI wird unser Leben in einer vielfältigen Weise besser machen.
Ja.
Sie wird aber auch solche Dinge verändern. Es gibt ja schon die ersten KI-Influencer, die war auch neulich mal irgendwo ein Bericht, dass ein Fußballer, ein sehr bekannter Fußballer, versucht hatte, so eine KI-Frau zu daten, weil
viel Glück.
Er nicht gemerkt hat, dass es eine KI war. So.
Upsi.
Ja, also das ist gar keine Frage.
Aber deswegen, da steht uns die allergrößte Transformation, die Menschheit je erlebt hat, bevor. Also wir sind mittendrin im Grunde.
Und wir sind komplett mittendrin und deswegen ist es wieder wichtig, auch nach innen zu schauen und nicht nur nach außen. Und das ist ja unser Thema, wie befreien wir uns von etwas? Wir sind generell im Fokus zu sehr im Außen. Wir gucken nach außen und weniger nach innen.
Ja.
Und wenn wir da mal den Blickwinkel ein bisschen häufiger mal nach innen machen und meine Therapeutin sagt immer so schön, nimm die Hand aufs Herz und frag dich, was fühlst du? Und ich dachte, das ist ein Scheiß, ne, was die mir wieder da erzählt, ne? Aber sie war sehr penetrant und deswegen habe ich es auch gemacht. Und das war total angenehm, dann wirklich sich diese Frage zu stellen. Genauso wie sie mich immer fragt, was willst du?
Ja.
Und weißt du, wie oft ich darauf keine Antwort hatte?
Ja, weil man sich viel zu selten diese Frage stellt.
Genau.
Viel zu selten die Möglichkeit bekommt, und da sind wir wieder bei den sozialen Medien und Handys und Ablenkung und so weiter, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, in den Wald zu gehen, zu atmen, sich und mit sich auch mal allein zu sein. Wie viele Leute haben Probleme, mit sich allein zu sein und auch mal mit Gedanken klarzukommen?
Ja,
es fällt immer schwerer. Mhm. Und das ist genau dieses fucking Problem, das wir haben, dass wir immer auf diesen kurzzeitigen Kick aus dem Handy angewiesen sind und in der realen Welt uns selbst gar nicht mehr spüren. Wer bin ich? Wer sind meine Freunde? Was macht eine reale Berührung aus? Oder wie wir hier sitzen, einfach miteinander reden, uns dabei in die Augen sehen und nicht telefonieren oder chatten oder sonst irgendwas. Hier entsteht ja ein Gespräch. Natürlich haben wir ein Leitthema irgendwie, über das wir sprechen wollen, aber hier entstehen doch Meinungen. Wir können mit einem Lächeln, wir können auch mal anderer Meinung sein, uns trotzdem in den Arm legen. Im Internet hätten wir uns wahrscheinlich schon zerfleischt.
Das kann sein.
Ne, gut, wenig mein Stil, aber nein, auch nicht im Internet.
Für alle Zuschauer mal ganz kurz nur, es ist ganz lustig, weil wir sitzen uns hier gegenüber und wir gucken uns unglaublich intensiv die ganze Zeit wirklich an und in die Augen während des ganzen Gespräches.
Und ihr müsst ja mal wissen, was unter dem Tisch passiert.
Da passiert gar nichts. So, ne?
Ach, das bist aber, du gar nicht.
Nein, das sind die Mäuse hier, die hier rumlaufen. Ne? Ich habe neulich was ausprobiert, weil du sagst mit Alleinsein und das fand ich wirklich total schön, das habe ich jetzt schon häufiger gemacht. Ich bin in den Stadtpark gegangen, also in die Natur und habe Bäume umarmt.
Ja.
So, das ist, am Anfang kam ich mir ein bisschen blöd vor, aber das fühlt sich gut an. Das kann ich jedem empfehlen. Geht mal irgendwo hin und umarmt Bäume. Das fühlt sich echt gut an.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nie so ernsthaft gemacht, aber das glaube ich, ja.
Ja, das ist so, also man sollte jetzt vielleicht nicht gerade einen Mammutbaum nehmen, wo man nicht so ganz rumkommt, ne? Aber wenn du so einen Baum nimmst, wo du halbwegs mit den Händen rumkommst, das ist, ich kann das gar nicht genau beschreiben, das ist ein witziges Gefühl, ne? Und dann, wenn du den Baum dann so drückst, ne, da hast du ja auch Widerstand, aber du fühlst da irgendwie richtig, also dieses ins Innere zu gehen halt und sich dieser Gefühle wieder bewusst zu machen, so können wir unsere Seele befreien, weil das ist ja unser Thema, von Gewicht. Und ich würde jetzt fast metaphorisch sagen, dem Gewicht, dem schlechten Gewicht, was auf der Seele lastet. Es geht ja nicht um das körperliche Gewicht.
Ja, richtig. Und wie können wir das vermeiden? Also ich habe ja eben schon gesagt, Medien kritisch analysieren. Also diese Vergleiche im Internet, bei Insta, bei Facebook, bei TikTok, was weiß ich, wie sie alle heißen. Wir müssen aufhören mit diesen Vergleichen. Wir müssen auch sehen, dass Diversität in alle Richtungen in Ordnung ist. Wir sind alle Individuen. Es gibt keinen Konsens darüber, wie man zu sein hat. Ich will nicht 5 Milliarden gleiche Menschen haben oder 8 Milliarden gleiche Menschen. Ich möchte Persönlichkeiten. Ich möchte Individuen spüren, erleben und in meinem Leben haben. Oder möchtest du alles gleichgeschaltet haben? Nein, auch nicht.
Nein. Also ich möchte nicht alles gleichgeschaltet haben. Und ich finde nochmal ganz, ganz wichtig hier zum Abschluss als meine Kernbotschaft. Seid euch bewusst, ihr seid toll. Und sagt es euch auch selber. Man sagt sich das selber viel zu selten. Stellt euch jeden Morgen vor den Spiegel, guckt dich an und sagt, du bist toll. Weil wenn man sich dessen bewusst wird, dass man in seiner Einzigartigkeit wirklich toll ist, und wir wissen ja, 1% finden das auch von der gesamten Menschheit gut. Also 80 Millionen Menschen finden dich gut.
Ja, definitiv.
So, egal wie einsam du dich in der Sekunde fühlst, 80 Millionen Menschen finden dich gut. So, das wäre mein Fazit zu dem ganzen Thema.
Genau. Du bist nicht dein Gewicht. Du bist ein wundervoller Mensch. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du wirst auch geliebt von mindestens 80 Millionen Menschen.
Und wichtig ist, du musst dich selber lieben.
Du musst dich selber lieben.
Verliebe dich in dich selbst.
Ein schönes Schlusswort, lieber Sören. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, lieber Tetje.
Das war Kilohelden. Zwei Männer im Zunahmeausstand. Mit Sören Bauer und Tetje Niedenbauer.